Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Für Texte, Belege und Zitate zu suchen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir schöpfen an der Quelle und führen sie vor Augen. Fürs Audio gäbe es auch Quellen, die vor Ohren zu führen wären. Aber das geschieht nur selten. Leider. Dabei haben Archivtöne ihre Qualitäten. Vielleicht stehen wir aber vor einer auditiven Wende, vor einer Entdeckung der Audioarchive für den Wissenschaftspodcast. Was dort gefunden und erforscht werden kann, darum geht es in dieser Folge. Sie ist als Türöffner gedacht. Ich habe mir von der Kulturwissenschaftlerin Margret Findeisen eins der deutschen Tonarchive zeigen lassen, das Arno-Ruoff-Archiv in Tübingen. Es hat die schöne Adresse Ob dem Himmelreich 7. Der dreistöckige Zweckbau liegt oberhalb der Stadt in den schwäbischen Hügeln.
Archiv, wenn man so viel verwenden kann.
Margret Findeisen, blonder Bob, strahlende Augen, führt mit sichtlichem Vergnügen durchs Archiv. Sie hat hier als Archivarin gearbeitet und auch geforscht. Das macht sie zur idealen Interviewpartnerin. Sie findet, die Mauerblümchenzeit für Tonarchive ist vorbei.
Das ist ja total en vogue. Gerade jeder will irgendwie ausstellen und zeigen, was haben wir und damit auch ein bisschen zeigen, wer sind wir. Auch in so einer medialen Zeit, in der das Hörbare wieder wie so eine Art Renaissance erlebt, die, ich finde, jetzt auch nicht so ganz vorhersehbar war, dass dieser Podcast-Markt irgendwie so irre durch die Decke geht und explodiert und jeder hat's und jeder macht's und es ist irgendwie auch in allen Genres angekommen.
Ihre Forschung hat Margret Findeisen gerade erst vor kurzem in einem Podcast vorgestellt. So habe ich sie gefunden. Der Titel der Dissertation lautet Zur Rezeption historischer Tonbandaufnahmen mit Heimatvertriebenen in der Nachfahrengeneration. Heimatvertriebenen in Gänsefüßchen. Das Spannende ist, für ihre Dissertation hat sie im Arno-Ruoff-Archiv nicht nur recherchiert und Töne ausgewählt, sondern auch die Geschichte dieses Archivs nachvollzogen, den Kontext untersucht, in dem die Audioaufzeichnungen entstanden waren und die dann der Nachfolgegeneration vorgespielt, um ihre Wirkung auf uns Heutige in Erfahrung zu bringen.
Die Idee war eben, alle diese Aspekte Erinnerungskultur, Materialität und auch Archivdebatte exemplarisch anhand dieser Tonbandaufnahmen zu zeigen und dann eben zu gucken, wo passt das auch in aktuelle Forschungsfragen.
Mit Tonarchiven könnten ja wahrscheinlich mehr Wissenschaftler arbeiten, mehr Wissenschaftlerinnen, wenn sie wüssten, was da für Möglichkeiten sich verbergen. Sie haben nun in dem Archiv gearbeitet. Und wie sind Sie da hingekommen?
Also erstmal ganz klassisch formal, weil eine Promotionsstelle dort ausgeschrieben war und mich irgendwie dieses Thema interessiert hat und weil mich auch dieses Thema Auditivität interessiert hat, auch weil ich früh das Gefühl hatte, da gibt's irgendwie noch was zu holen und das ist noch nicht so ganz beforscht und weil ich, als ich dann das erste Mal in diese Aufnahmen reingehört habe, schon auch schnell gemerkt habe, das hat irgendwie so ein besonderen Appeal oder das packt ein, diese Aufnahmen.
Ich weiß genau, was sie meint.
Mich hat eben interessiert, wie man das Potenzial heben kann und wie man das vielleicht auch so ein Stück weit rausbringen kann aus diesem Archiv- und Aktenstaub und zeigen kann, dass das irgendwie seinen Platz hat, nicht nur in universitären Archiven, sondern auch in Biografien von Leuten, die heute mit uns leben.
Oder auch in Wissenschaftspodcasts. In Audioarchiven können Forschende und Podcastende aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen fündig werden. Dazu gehören Medienwissenschaften ebenso wie Soziologie, Linguistik, Psychologie, Politik, Musikgeschichte, Biologie, Kommunikationswissenschaft, Architektur. Und das ist bestimmt noch keine vollständige Aufzählung. Was ist denn hier bisher erforscht worden?
Also so das Besondere an dieser Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland, ein bisschen der sperrige Name im Ganzen ist eben so ein zweigleisiger Zugang, zum einen ein sprachwissenschaftlicher und zum anderen ein kulturwissenschaftlicher. Und es ist insofern ganz interessant miteinander verzahnt, als dass natürlich die Sprachwissenschaft in erster Linie interessiert, wie Leute sprechen. Also da geht es darum, wie werden verschiedene Vokale realisiert. Sagen die Leute Schnee oder Schneich? Da geht es irgendwie um Lexik. Also ganz klassisch, was sind Ausdrücke? Sagt man Krummbeere oder Kartoffel oder Erdäpfel? Und das ist der sprachwissenschaftliche Zugang, der sich eben so sehr am Wie des Sprechens orientiert.
Ein und dasselbe Archiv kann aber auch ganz anders gelesen oder ausgewertet werden.
Und der kulturwissenschaftliche Zugang ist eben sehr früh daran interessiert gewesen, was erzählen die Leute, also was ist überhaupt Gegenstand von diesen Erzählungen, auch wenn man die Leute meistens sehr frei hat erzählen lassen. Und bei den Heimatvertriebenen waren das eben dann relativ bald Zeugnisse von Umsiedlung, vom Verlassen der alten Heimat, aber auch, ja, Erfolgsgeschichten, Anfangsgeschichten vom zögerlichen Neuanfang, hier in unserem Fall im deutschen Südwesten, sind mindestens 12 Millionen Menschen ja gewesen, die eben ihre alten Heimaten in vornehmlich Südosteuropa, Osteuropa verlassen mussten. Und man hatte dann ganz am Anfang die Idee, sogenannte Ausgleichsvorgänge zu dokumentieren.
Eine spezielle und frühe Form der Migrationsforschung. Mit Fokus auf die deutsche Sprache, die damals regional unterschiedlich klang, verschiedene Wortschätze nutzte, eben regional gewachsen war. Und dann kamen die Ostpreußen und die Sudetendeutschen, unter anderem.
Das heißt, die Idee war, sprechen jetzt auf einmal alle Leute in einem kleinen oberschwäbischen Dorf, wie Leute, die vorher in Jugoslawien gewohnt haben, weil die jetzt die Sprache übernehmen. Das heißt, man hatte auch das erste Mal so im großen Stil eigentlich die Möglichkeit, dass so Sprachräume miteinander kollidiert sind, was ja früher einfach nicht der Fall war. Die meisten Leute haben ihr Leben lang an einem Ort gewohnt, vielleicht in den Nachbarort noch eingeheiratet.
Diese Kollision der Sprachräume muss ein Fest für Sprachforschende gewesen sein, zu denen auch Arno Ruf, Namensgeber des Archivs, und Hermann Bausinger gehörten.
Diese Aufnahmen von 1955, die ich beforscht habe, die sind entstanden im Zuge von einem Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das damals unter unglaublich großem Aufwand betrieben wurde. Deswegen ist da der Kontext eigentlich auch sehr engmaschig dokumentiert. Also man weiß ganz genau, welche Sprachwissenschaftler, auch einige Sprachwissenschaftlerinnen, sind in welches Gebiet gefahren, wen haben die da befragt.
Für ihre linguistische Expedition haben Arno Ruhoff und Hermann Bausinger ihr Tonbandgerät und das Mikrofon eingepackt und sind ins Feld der Forschung gefahren. Mit dem Material sind sie sparsam umgegangen. Vor Ort haben sie kaum einen Meter Magnettonband verschwendet.
Da gab es relativ klare Richtlinien. Pro Erhebungsort 6 Leute befragen, 3 Einheimische, 3 Heimatvertriebene. Es gab immer eine Tonspule, hatte 60 Minuten Aufnahmezeit. Das heißt, man hat immer gedacht, okay, dann reicht es pro Ort, können wir 10 Minuten für jede Person aufnehmen und dann ist das Ding quasi so im Kasten. Aber eben weil damals auch wahnsinnig viel finanzieller und auch personeller Aufwand dahinter steckte, ist das tatsächlich noch relativ gut erschließbar.
Auf einer Karte wurden quasi die Felder für die Feldforschung abgesteckt.
Jedes Quadrat, das war immer so ungefähr 16 Kilometer lang, ist ein Sprachraum und hat dann eben immer geguckt, okay, da ist jemand von diesem Quadrat und dieses Quadrat irgendwie umgesiedelt worden und das hat man hier eben so ganz genau notiert.
Wir gehen in den Raum nebenan.
Ach, da steht ja so eine alte Bandmaschine.
Ja, genau.
Mit den BASF-Bändern.
Genau, hier gibt es auch noch dieses witziges Foto, wo man aus den 60er Jahren, wo man sieht, wie Arno Ruf und Hermann Bausinger so einen Schlitten ziehen, wo dann dieses Tonbandgerät drauf ist.
Das BASF-Tonbandgerät ist also ziemlich rumgekommen. Und es steht noch im Archiv. Ein schwerer, unhandlicher Kasten. Und ein echtes Relikt. Denn das Archiv ist vor ein paar Jahren abgebrannt. Von den Tonspulen blieben kaum welche verschont. Zum Glück war das Tonmaterial da schon digitalisiert.
Das ist quasi so das bisschen, was uns an Haptik noch übrig geblieben ist.
Tonarchive spiegeln, wie alle Archive, ihre Zeit wider. Vorgehen und Haltung der Sammelnden prägen sich den Dokumenten ein. All das gilt es bei der Arbeit in und mit Archiven zu berücksichtigen. In Tonarchiven vielleicht noch etwas mehr als in Textarchiven. Denn Aufnahmen finden nicht zufällig statt.
Leider Aßmann hat mal gesagt, Archivgut fällt an. Also das entsteht halt einfach irgendwie, ist dann so da. Und bei den Tonarchiven ist eigentlich in den meisten Fällen das ziemliche Gegenteil der Fall. Auch weil die Möglichkeit überhaupt, Dinge akustisch zu speichern, ja noch gar nicht so alt ist. 1878, glaube ich, hat Edison diesen Phonographen erfunden, das damals so ein riesiges Wachswalzen-Ungetüm war. Und dann hat das so relativ schnell so eine Erfolgsgeschichte losgetreten. Man hat, ja, vereinfacht gesagt, alles aufgenommen. Man hat die Stimmen von berühmten Persönlichkeiten aufgenommen. Man hat den Kaiser aufgenommen. Man hat Waldrauschen aufgenommen, Vogelstimmen. Man ist eben in diese Kriegsgefangenenlager auch des Ersten Weltkriegs gefahren. Da gibt es in Berlin sehr umfangreichen Bestand und auch Forschungen dazu. Das heißt, diese Tonarchive, die gibt's schon überall, aber der Fokus ist schon auch, würde ich sagen, relativ individuell gesetzt. Das hat auch was damit zu tun, wie man den Leuten Fragen gestellt hat.
Zeit für eine Tonprobe aus den Aufnahmen, die Margret Findeisen ausgewählt hat. Die Sprecherin ist Jahrgang 1909 und beschreibt ihre Ankunft im Schwäbischen.
Ja, vom Walzertal kamen wir dann hierher mit dem Lastauto. Dann haben sie es hergebracht bis am Gemein, bis an den Brunnen, da vor dem Dorf steht da so eine Pumpe, ne? Da haben sie es hergebracht und dann standen wir. Da kam kein Bürgermeister, kein nichts, kam raus, gar nichts. Ja, nun was machen wir? Wir können doch nicht nur auf dem Auto bleiben, ne? Nun ging dann der Mann runter und hat den Bürgermeister rausgeholt. Ja, er hat einfach keinen Platz für uns, ne? Und dann wurden wir wieder zurückgefahren. Und da war damals auch so ein Stellvertreter, ein Bürgermeister in Leutkirch. Und der kam dann mit und hat ihm echt hergeschimpft, hier den Bürgermeister, ne? Der jetzige, was jetzt ist, war nicht, war ein anderer. Und nachdem wurden wir ausgeladen und standen wir da mit unseren Sachen. Ja, wohin? Nun wurde schon dunkel. Nur eins wurde hier verteilt, einer da. Ich sollte mit dem großen Bub auch zu in die Schreinerei gehen, nicht? Der hat uns gar nicht reingelassen. Sein Haus ist voll, er braucht keinen. Mussten wir wieder zurück.
Kulturwissenschaftlerin Margret Findeisen nutzte das Archivmaterial, um es den Nachkommen der Donauschwaben und Ostpreußen vorzuspielen. Ein Versuch, die Relevanz solcher Archive in der Gegenwart herauszufinden. Allerdings musste sie die Kinder und Enkel erstmal finden.
Ich hatte Vor- und Nachnamen und noch so ein paar biografische Details über Berufe und das war's dann aber auch schon. Und das war am Anfang wirklich einfach so ein Trial-and-Error-Mode und ich habe einfach mal geguckt, funktioniert sowas und funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, in ungefähr der Hälfte der Fälle hat es funktioniert, dass ich tatsächlich Leute aufgetrieben habe. Die habe ich bei Gott nicht alleine aufgefunden, sondern habe einfach geguckt, wie stabil ist das Ortsnetz, welche Vereine gibt es, welche Kirchen gibt es. Es gibt so einen, in vielen kleineren, ich bin selber in einem kleineren Ort aufgewachsen und meistens gibt es überall so einen Hans Dampf, der ist in jedem Verein, der kennt jeden, der kennt, weiß was vor 50 Jahren, wer wo gewohnt hat. Und meistens haben auch die Leute dann nicht die Infos direkt gehabt, aber haben für mich so ein bisschen die Miss Marple gespielt und auch oft mit großer Freude und es hat mich selber irgendwie überrascht, wie gut es dann funktioniert hat.
Das ist ja so, dass Sie als Wissenschaftlerin jetzt mit einem Material arbeiten und das ist natürlich im Grunde bei jedem Archivmaterial so, dass unter bestimmten Bedingungen entstanden ist und die waren einfach zum Teil anders, als man sie sich gewünscht hätte. Und da wäre ja heute, würden ganz andere Maßstäbe angelegt, da würde das ziemlich kritisch betrachtet, wie die beiden vorgegangen sind. Und jetzt arbeiten Sie aber mit dem Material. Wie gehen Sie da vor?
Also das ist richtig. Mir war auch von Anfang an wichtig, diese Tonbandaufnahmen als hochgradig konstruierte Artefakte aufzufassen und sich in diese Situation reinzuversetzen vor nunmehr über 70 Jahren, was vielleicht auch gar nicht so leicht uns fällt heute, wo wir einfach das Handy auf den Tisch legen und eine Aufnahme erstellen können. Aber damals war das ja revolutionär. Man muss aber auch mitdenken, okay, was heißt es, wenn da jetzt diese honorigen Leute von der Universität kommen, die in mein oft kleines Dorf kommen, mit so einem Aufnahmewagen, extra mit einem Toningenieur, haben sich meistens in Schulen oder Rathäusern so eine Art provisorisches Tonstudio eingerichtet. Da wurde dann im Vorfeld bei den Rathäusern so angefragt, kennt ihr nicht im Ort den Dialektsprecher par excellence oder habt ihr nicht jemanden, der irgendwie den Donauschwaben schlechthin uns spielen kann? Also man muss, glaube ich, immer mitdenken, auch welche Erwartungen damit verknüpft waren. Und das muss man, glaube ich, mitdenken. Und ich finde es insofern besonders interessant, dass auf der einen Seite man ja meinen könnte, das beschneidet die Aufnahme und das ist so eine Determinante, weil man denkt, ah, das ist so eine fremde Person und was denkt die dann von mir, da erzähle ich auch nicht alles. Aber wir haben auch genau das Gegenteil, dass man das Gefühl hat, da erzählen Leute total gerne und auch super freizügig aus ihr, freigebig aus ihrem Leben, was wiederum sehr interessant war, weil das viele von meinen Interviewpartnerinnen und Partnern sehr überrascht hat, dass dann die Großmutter, die jetzt vielleicht über die eigene Aussiedlung gar nicht so viel erzählt hat im Familienkreis, dass die dann gerade jemandem Fremden irgendwie in epischer Breite erzählt hat, in welchen Lagern sie überall war.
Was interessiert Sie so an dem Auditiven? Mir kommt die Idee, das sind auch die Gefühlsäußerungen, aber bestimmt haben Sie dann noch viel, viel mehr.
Was total interessant, dass es bei den meisten Menschen kein Bewusstsein dafür gibt, wie sich Stimmbiografien, also wie sich unsere eigene Sprechstimme im Laufe des Lebens verändert, was natürlich ganz logisch ist. Die meisten haben einfach von der Großmutter oder dem eigenen Vater die letzte Stimme im Kopf. Und dann war das total interessant, diese Begegnung zu haben mit dieser jungen, dynamischen Stimme.
Ich muss sagen, darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht.
Auch diese, was mir selber auch nicht so klar war, wie sich Stimmhöhen verändern im Laufe unseres Lebens, was meistens so hormonelle Folgen hat. Das heißt, das ist auch nicht bei Männern und Frauen gleich. Also Frauen haben eher eine tiefere Stimme, Männer eher eine höhere Stimme. Und das hat dazu geführt, was mich total überrascht hat, dass es oft so einen Entfremdungseffekt gab ganz am Anfang.
Eine Aufnahme von meiner Großmutter als junger Frau hätte ich auch gerne gehört.
Ich habe dann diese Tonaufnahme von der Großmutter oder dem Vater, wie auch immer, vorgespielt. Und dann haben mir die Nachkommen gesagt, das ist doch nicht meine Mutter. Ist das meine Mutter? Und ich war dann kurz, natürlich hatte ich diesen ganz nervösen Moment und dachte, vielleicht wurde auch irgendwas vertauscht.
Das war dann aber nicht der Fall.
Wie gut zugänglich ist eigentlich so ein Audioarchiv oder konkret jetzt hier das Arno-Ruhr-Archiv?
Auch da würde ich sagen, sind wir gerade so ein bisschen im Wandel, weil man, glaube ich, zumindest damals, als man auch so angefangen hat, diese Transkripte zu erstellen, dieses Thema Auffindbarkeit vielleicht noch gar nicht so konsequent mitgedacht hat. Also es gibt ja quasi oft so zwei Dimensionen von den Archiven. Das eine ist, was ist da? Und das andere ist, wie kann ich die Daten so aufbereiten, dass sie wieder auffindbar sind? Und ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass eben diese Zugänglichmachung ein sehr komplexer Prozess ist, der quasi auch vom anderen Ende denkt, das ist noch gar nicht so lange vorhanden.
Dafür ist, was früher viele Regalmeter eingenommen hat, nun ganz handlich.
Ja, das ganze Archiv in einem
genau.
Ordner.
Und hier ist quasi das.
Vollständig transkribiert sind die Tondateien noch nicht. Margret Findeisen hat einen Beitrag dazu geleistet.
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mit der Verschriftlichung von meinen Interviews, die ich geführt habe, also das sind ja, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 50 Stunden Tonaufnahmen und das sind dann irgendwie 1000 Seiten Interviews und ich habe das auch mit einer KI-Unterstützung gemacht, habe dann aber schon auch gemerkt, man muss diese Transkripte sehr, sehr stark nachbearbeiten, weil gerade diese ganzen Ortsnamen nicht stimmen, bei Erzählungen stimmt es nicht, wenn Leute sehr stark Dialekt sprechen, ist natürlich auch das Problem, die KI lässt dann nicht leeren Platz und denkt sich dann, na, das weiß ich nicht, sondern die ersetzt halt irgendwas ein, das totaler Unsinn ist.
Die Tücken unserer algorithmischen Assistenten. Beim Transkribieren kann man nicht genau genug hinhören.
Und ich hatte einmal irgendwie sowas Lustiges. Viele von diesen Vertriebenen haben ja dann quasi wie so einen Baukredit bekommen, nachdem sie dann hier einige Jahre waren, gab es diesen Lastenausgleich. Und dann hatte eine Sprecherin gesagt, sie hat einen Unterstützung beim Bauen bekommen und die KI hat daraus gemacht, ich habe Unterstützung beim Bowling bekommen.
Die Nachfahren haben genauer hingehört. Sie ließen sich berühren, manchmal auch überraschen von den Archivtönen. Einige der Kinder und Enkel haben danach Familienüberlieferungen revidiert. In ihrer Dissertation notiert Margret Findeisen schlussfolgernd:
Interessanterweise lassen sich die vorgestellten Befunde der Leitfadeninterviews kaum übergeordnet als geteilter Bestand einer Erinnerungsgemeinschaft lesen, wie sie etwa in der organisierten Verbandsarbeit mitunter beschworen wird. In diesem Zusammenhang ist der Vollständigkeit halber festzustellen, dass keiner meiner InterviewpartnerInnen angab, Mitglied in organisierten Formen wie Landsmannschaften, Vertriebenenverbänden oder Heimatortsgemeinschaften zu sein. Zumindest anhand der geführten Interviews lassen sich also Kollektivmomente einer Gemeinschaft unter Vertriebenen kaum identifizieren. Umso mehr sind hochgradig individuelle Segmentierungen der vertriebenen Erinnerungen im Bereich des persönlich-biografischen beschreibbar.
Ein interessantes Forschungsergebnis. Und was ergab die Forschung von Arno Ruf und Hermann Bausinger in den 50er Jahren? Im Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat sich die Ausgangsthese nicht bestätigt. Die Eingewanderten haben den örtlichen Dialekt nicht verdrängt.
Heute wissen wir, dass der Sprachgebrauch situativ ist, dass ich mit meiner Großmutter auf der Schwäbischen Alb anders spreche, wie wenn ich einen wissenschaftlichen Vortrag halte, dass ich abends in der Kneipe anders rede, wie wenn ich einen neuen Ausweis auf dem Bürgeramt beantrage. Aber damals war eben noch so die Idee, es gibt so eine Sprache und die haben dann alle übernommen.
Und welches Medium könnte das besser einfangen als der Podcast? Podcast und Tonarchive, ein Dreamteam.
Ihre Arbeit ist ja auch schon Podcast geworden.
Genau, ich durfte zu Gast sein bei meinen Kolleginnen Valeska Floh und Julia Braun, die hier an der Arbeitsstelle den Podcast Baden-Württemberg erzählt hosten und die eben auch versuchen, wie man diese Tonbandaufnahmen zugänglich machen kann aus dem Arno Ruf Archiv, die aber auch so sehr gegenwärtig an diesem Thema Dialektforschung interessiert sind. Also auch diese ganzen Diskriminierungen, die vielleicht mit Dialekten anhaften, auch diese Frage, wer spricht wann mit wem Dialekt und auch irgendwie Migration, Mobilität. Und da durfte ich auch schon mein Projekt vorstellen.
Bietet sich an, ist ja Audio.
Und wenn dir beim Zuhören eine Idee zugeflogen ist, der du nachgehen möchtest, es gibt in Deutschland mehr Tonarchive, als du denkst. Zugänglich sind über 100 Musikarchive, etwa ebenso viele Sammlungen, die sich aus Forschungsprojekten ergeben haben. Museen verfügen über Audioaufnahmen und dann gibt es natürlich die Senderarchive. Die gute Nachricht ist, dass sich 2014 die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verpflichtet haben, ihre Archive für Wissenschaft und Forschung zu öffnen. Seit 2021, also seit kurzem, koordiniert das Deutsche Rundfunkarchiv die Anfragen und berät Forschende, was den Zugang zu den Beständen von ARD und Deutschlandradio deutlich erleichtern dürfte. Ich stelle dir die Links und Ansprechpartner in die Shownotes. Ich würde sagen, da sind Schätze zu heben.
Die Archive haben auch eine Relevanz in der Gegenwart von Menschen, es kommt nur sehr darauf an, wie ich dieses Archiv befrage. Und jedes Archiv hat seine eigenen Fragen und jedes Archiv wartet irgendwie drauf, dass jemand kommt und irgendwie da die richtigen Fragen stellt und das auch so ein bisschen den Scheinwerfer vielleicht drauf stellt und sich vielleicht auch traut zu zeigen, das ist nicht nur Vergangenheit, sondern das ist irgendwie unsere Gegenwart, wenn wir denn wollen.
Das war Science Goes Podcast. Links zur Folge siehst du in den Shownotes und meine Workshops zu Lehr- und Wissenschaftspodcasts findest du unter christiane-zwick.de. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Bis zur nächsten Folge.